Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hamstern, Monstern und Suppenkaspern. Und es ist tatsächlich geschehen, ich habe das ja mal in der zweiten Folge gesagt, dass ich die Podcast-Folge gerne mit meiner Schwester machen würde. Da hat sie aber geweigert.
Das stimmt gar nicht.
Jetzt ist es soweit. Genau, heute zu Gast ist meine Schwester. Hallo.
Hallo.
Wie heißt du? Wer bist du? Was tust du?
Ich bin Dorothee oder auch Dotti, wie man mich liebevoll in der Familie nennt. Was ich tue, wenn ich nicht lese, lebe ich in Berlin und bin Bauingenieur, mache Brücken kaputt. Ich rechne sie kaputt. Nein, ich beschäftige mich sehr viel mit bestehenden Brücken, Neubau von Brücken, was man halt alles so braucht. Wobei es meistens nicht die ganz großen sind oder mehr so die kleinen, die man sich nicht so anguckt.
Wenn man mit ihr durch Brandenburg fährt, kann man die Highlights der Brückenbautechnik bewundern. Also
nicht nur in Brandenburg.
Ja, auch in Portugal. Okay, genau, das heutige Thema des Podcasts ist Klaus Cordon. Wie es dazu kommt, zumindest meinerseits. Dotti hat irgendwie über Kinderliteratur und Jugendliteratur geredet. Und mir ist aufgefallen, mir sagt der Name nicht mal was, aber so ein paar Titel haben mir was gesagt, weil wir hatten ja tendenziell den gleichen Bücherschrank zur Verfügung.
Hast du nicht gelesen?
Ich habe, wenn überhaupt, mal ein paar gelesen und erinnere mich auch nicht mehr dran. Genau, aber Dorothee hat jetzt wieder drei Bücher gelesen und erstmal, wie bist du als Kind überhaupt an Klaus Cordon gekommen?
Wer hat Bücher zu Hause? Also, ich habe den jetzt mal rausgesucht. Es gibt die wichtigste Folge über Tamora Pierce. Wir hatten ja schon eine, wir machen noch eine. Danach kommen von den wichtigsten Kinderbuchautoren, glaube ich, oder was ganz wichtig in meiner Kindheit waren, ist so geschichtliche Bücher. Also wir hatten eine ganze Menge davon. Angefangen bei Kinderkreuzzügen. Die meisten Geschichten haben irgendwie, also so thematisch, ging es immer oft im Mittelalter los und endete irgendwie so im Zweiten Weltkrieg. Und der mir aber am meisten hängen geblieben ist und glaube auch, wer so mit inhaltlich sehr gut, also was so Aufbereitung von Geschichte und sowas, es ist halt Klaus Cordon, der hat sich viel irgendwie mit der jüngeren Geschichte beschäftigt. Also ich glaube, dass das Buch, was so zeitlich am weitesten hinten angeordnet ist, ist irgendwie Joss. Der geht, was ist das, 1813 los, irgendwie mit der Leipziger Völkerschlacht und den Napoleonischen Kriegen. Und enden tut es aktuell irgendwie mit Krokodil im Nacken. Das behandelt so ein bisschen die eigene Fluchtgeschichte aus der DDR von Klaus Cordon. Also das heißt, wir sind so im jüngeren Zeitraum angesiedelt. Und der hat halt wichtige Zeitpunkte der Geschichte irgendwie sehr, sehr gut aufbereitet. Und er ist mir, glaube ich, auch ganz stark in Erinnerung geblieben, weil ein Großteil seiner Geschichten spielt in Berlin. Und der hat, glaube ich, auch ganz stark mein Berlin-Bild geprägt. Und jetzt habe ich ihn noch mal gelesen und es ist total abgefahren, weil das spielt natürlich an lauter Orten, an denen ich heute lebe, in denen ich irgendwie tagtäglich irgendwie dran vorbeikomme. Und es verändert jetzt, wo ich es noch mal gelesen habe, auch ganz stark meinen Blick auf die Stadt. Und ich bin jetzt noch mal so durch die Stadt gelaufen, habe sie mir angeguckt und werde mir auch noch mal, glaube ich, ganz viel angucken und mich auch mit ganz vielen Themen beschäftigen. So, das ist
ganz so. Kurz, das heißt, wann hast du die Klaus Cordon Bücher zum ersten Mal gelesen?
Ich kann es dir gar nicht sagen. Also ich versuche das gerade so ein bisschen zu rekapitulieren. Wann habe ich Cordon das erste Mal gelesen? Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen früher gelesen, als man es tun sollte. So jetzt mal grob abgeschätzt, so zwischen wahrscheinlich 10 und 14 oder sowas. Vielleicht auch ein bisschen später. Es gibt jetzt noch zwei Bücher, auf die ich heute nicht genauer eingehen werde, die aber auf jeden Fall, glaube ich, auch die ersten Bücher waren, die wir hatten. Die spielen nicht in Berlin, sondern in Indien. Wie Spucke im Sand von einem kleinen Mädchen, was irgendwie in die Kinderarbeit verkauft wird. Und Monsun oder der weiße Tiger, was halt auch von einem kleinen Jungen handelt, der irgendwie die Familie miterleben muss und ernähren muss und sowas. Und ich weiß gar nicht, was genau noch drin vorkommt. Das habe ich nicht mehr geschafft. Das waren, glaube ich, die ersten Bücher. Also wie Spucke im Sand hat meine große Schwester im Bücherregal stehen gehabt. Und diese Geschichtsbücher, ich weiß nicht, wann die kamen.
Ja, aber hast du jetzt aber lange, lange, lange nicht gelesen und jetzt für den Podcast wieder gelesen?
Ja, ich habe die nicht nochmal gelesen. Ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, echt eine, also es hat mich jetzt auch schwere Überwindung gekostet, die nochmal zu lesen. Gar nicht, weil ich die nicht gut fand, sondern ich weiß nicht, ob das anderen Menschen auch so ging. Es gab so eine Zeit, wo die Kinderliteratur sich ganz, ganz viel mit schwerer Kost beschäftigt hat. Das heißt, Krieg, Kinderarbeit, Elend, Not. So, die Bücher sind alle total gut, aber für mich war es dann auch irgendwann zu viel. Also ich habe mit 16, und da kommen wir vielleicht nochmal in der nächsten Folge dazu, war irgendwann so das Kriegsbuch, das hat mich völlig überfordert, weil der Protagonist, nachdem er einem ans Herz gewachsen ist, gestorben ist. Und dann habe ich jetzt ganz, ganz lange einfach überhaupt keine Bücher mehr mit schwerer Kost angefasst. Also die sich so mit politischen Themen beschäftigen. Auch hier in den Büchern sterben ziemlich viele Menschen, die einem ans Herz gewachsen sind. Und das konnte ich einfach nicht mehr. Ich wollte sowas nicht mehr lesen, weil es mir einfach viel zu viel geworden ist. Ich habe mich zwischendurch ganz viel mit Büchern beschäftigt, wo sie auf Seite 3 ihren Traummann trifft und dann auf Seite 300 heiratet, einfach weil ich überhaupt das nicht mehr wollte. Weil ich das nicht verkraftet habe. Weil mir das auch wirklich als Kind sehr, sehr nahe gegangen ist. Also Cordon finde ich gut und wichtig, weil er halt auch einfach die Geschichte, also er arbeitet das gut auf, er bringt die Geschehnisse nach, er bringt so, und ich glaube, viel von dem Interesse, was ich auch für Geschichte hatte, jetzt mal abgesehen vom Familienhintergrund, kommt auch von solchen Büchern. Also Bücher, die einem wirklich so die Umstände der Zeit erzählen, die einem das super gut beibringen und sowas. Aber ja, also das heißt, er hat mich, glaube ich, auch sehr geprägt und auch mein Bild von Berlin, und vielleicht auch möglicherweise hat der auch was mit der Entscheidung zu tun, nach Berlin zu gehen oder sowas.
Man weiß es
nicht. Nein, kann man also im Nachhinein nicht mehr so richtig gut sagen.
Vielleicht generell zu Cordon, genau. Also ich habe eigentlich keine Erinnerung oder sehr wenig Erinnerung an die Bücher von Klaus Cordon. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen mit Klaus Cordon beschäftigt. Und Klaus Cordon ist ja in Berlin auch aufgewachsen, ist relativ schnell zum Waisenkind geworden, hat dann, also mit 13, glaube ich, ist seine Mutter dann auch gestorben, hat dann in Heimen gelebt, ist in der DDR aufgewachsen, wollte dann fliehen mit seiner Frau, das hat dann nicht geklappt, und dann später ist er in den Westen rüber. Und da hat er erst angefangen zu schreiben. Sein erstes Buch war Tadaki, das hat von einem indischen Jungen gehandelt. Ich dachte dann so, oh, ich finde ja zum Beispiel so Karl-May-eske Bücher mit, da war ein Mensch nie vor Ort und hat keine Ahnung und schreibt dann Bücher drüber. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch, aber Klaus Cordon ist 4 Jahre lang gereist und war unter anderem auch in Indien, in Afrika und. Und hat halt auch er erzählt auch, dass es für Tadaki quasi ein realistisches Vorbild von dem Jungen gab. Und was mir gerade dazu eingefallen ist, du hast gesagt, die schwere Kost. Tatsächlich war das wohl eher Zufall. Er ist dann, nachdem er Tadaki geschrieben hat, gefragt worden vom Verlag, ob er nicht was zum Thema Tod schreiben will. Und daraufhin hat die Geschichte das ist das Freundschaftsbuch, wo es um den kleinen Jungen mit dem großen Bruder geht, wo der große Bruder dann stirbt, was Klaus Cordon ja auch passiert ist, also der hat auch einen großen Bruder, der gestorben ist. So hat das bei Klaus Cordon wohl angefangen. Und er sagt aber heutzutage zum Beispiel, er hat überhaupt keinen Bock mehr. Also zum Beispiel ist er gefragt worden, ob er in der Geschichte nicht weiter zurückgehen will als Joss oder Joss. Und da hat er gemeint, nö, weil da hat er keine Anknüpfungspunkte zu. Und jetzt schreibt er total gerne aktuelle Sachen. Also die letzten Bücher, die er veröffentlicht hat, also er hat jetzt 2018 auch gerade ein Buch veröffentlicht, handeln von Freundschaft, von ungeplanter Schwangerschaft, also tatsächlich von sehr aktuellen Themen, oder sind halt wirklich Kinderbücher, wo kleine Mädchen mit Tieren reden. Das sind so die aktuellen Bücher, die er schreibt.
Okay, die habe ich nicht gelesen. Also die Bücher, die ich von ihm kenne, sind halt die, die sich mit Zeitgeschichte beschäftigen, also überwiegend Berlin, die Zeitpunkte, die einem in Erinnerung bleiben, also 1848, das habe ich auch damals gelesen, was ja so die Märzrevolution ist, irgendwie Barrikadenkampf in Berlin ist das, was ich gelesen habe und was ich auch noch als Kind, also was ich jetzt auch so von den Büchern, die ich damals gelesen habe, am besten in Erinnerung hatte, die Roten Matrosen, das heißt irgendwie Gründung der Weimarer Republik, 9. November 1918, das sind ja alles so Zeitpunkte, die man auch irgendwie sehr präsent hat, und die habe ich halt gelesen. Ich war auch überrascht, als ich gestern geguckt habe, was der gute Mann irgendwie in den letzten Jahren alles geschrieben hat. Und das sind eine riesige Latte an Büchern. Das heißt, wenn wir jetzt hier über seine Bücher reden, werde ich ihm vielleicht in mancher Hinsicht nicht völlig gerecht, weil er hat total viel geschrieben und ich habe wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil davon gelesen und jetzt halt auch wieder die gelesen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Also diese Wendepunkte-Trilogie, die mit den Roten Matrosen beginnt, 1918, und die im letzten Kriegsjahr enden mit der erste Frühling. Das ist halt die Geschichte von dieser Familie, die da erzählt wird,
Genau, ganz kurz. Doro hat jetzt 2 Bücher gelesen wieder. Und du könntest gerade einfach mal anfangen, auf die Roten Matrosen einzugehen, weil das ist eine Buch, was du wieder gelesen hast, ne?
Ja.
Kannst du kurz vorstellen?
Genau, also die Roten Matrosen, das handelt von einer Familie, die in der Berliner Ackerstraße lebt. Also die Ackerstraße ist irgendwie in Berlin-Mitte. Er nennt es auch liebevoll die Ackerritze, weil die Ackerstraße war jahrelang also durch die Mauer auch geteilt. Also eine Hälfte irgendwie im Westen, die andere Hälfte im Osten. Also Ackerstraße im Wedding.
Da wohnst du jetzt auch, ne?
Nein, ich wohne am Gesundbrunnen, aber es ist wirklich nicht weit entfernt. Also diese Ecke, da komme ich oft hin. Ich musste auch erst mal nachgucken, ob das wirklich so, das ist doch nicht Wedding. Weil ich hatte jahrelang, ich wusste immer nur, die Geschichte spielt im Wedding. So, Ackerstraße ist doch nicht Wedding. Für mich ist es voll Mitte. Was halt, naja. Also es ist Wedding, es ist in der Nähe von den alten AEG-Hallen und sowas. Also es stimmt schon. Das Haus, was er beschreibt, das gibt es nicht. Das ist ein Friedhof. Aber es ist wirklich ganz nah auch an den ganzen Orten, an denen ich mich heute aufhalte und sowas. Also
genau, da habe ich zum Beispiel in einem Interview gelesen, dass er bewusst bei allen Büchern immer Hausnummern nimmt, die nicht existieren, beziehungsweise Orte nimmt, die so halt andere Bedeutung haben. Und seine Intention war die Ackerstraße 37 mit dem Friedhof. Naja, weil da sind ja ganz schön viele Menschen gestorben.
Ja.
Genau, Entschuldigung.
Ja, auf jeden Fall fangen wir jetzt erstmal an, ohne uns zu verfransen. Also es geht um Helle, das ist der Protagonist der Geschichte. Der lebt in der Ackerstraße in so einem dunklen Hinterhof und das ist halt auch die Ärmsten der Ärmen. Also die haben kaum was zu essen und sowas. Mutti arbeitet in der Fabrik und die Geschichte geht damit los, dass sein Vater mit nur einem Arm aus dem Ersten Weltkrieg wiederkommt. Der Vater fängt an, sich politisch zu engagieren, Helle auch, über irgendwie den Mieter, der oben irgendwie bei der Nachbarin irgendwie der Schlafbursche, der bei der Nachbarin wohnt, der bindet ihn da ein irgendwie und der soll, glaube ich, Papiere irgendwie irgendwo abgeben und sowas. Und so entwickelt sich halt die Geschichte. Also es ist Helle, seine kleine Schwester Martha und der Kleinste, der Säugling, heißt irgendwie Fritzchen. Der Vater, der aus dem Krieg wiederkommt. Die Mutter, die in der Fabrik arbeitet und die waren vom Krieg gar nicht politisch, nicht wirklich. Also der Vater, das wird da auch so, diese klassischen Positionen werden immer sehr gut wiedergespiegelt. Also der Vater ist damals auch freiwillig in den Krieg gezogen. Da wird halt genau das auch super erläutert. Also der Vater wollte in den Krieg. Er hat damals nicht nachgedacht, so wie halt die allgemeine Kriegsstimmung war. Und jetzt kommt er aus dem Krieg wieder und ist natürlich sehr niedergeschlagen mit auch einem Arm, was ich die ganze Zeit total krass finde. Ich glaube, das geht da gar nicht so wirklich draus hervor. Aber ich glaube, die Leute, die Soldaten, sind ja wirklich aus dem Krieg gekommen. Sie sind als Invaliden aus dem Krieg gekommen und es gab keinerlei Versorgung für die. Also ich glaube, das ganze Buch über essen die nur, wenn sie was zu essen haben, essen sie Haferflocken mit Wasser. Also die haben einfach Hunger. So Ackerstraße, alle da in der Umgebung irgendwie so, wird ja leiden. Also es wird, was Cordon immer total gut macht, ist, einen Ort darzustellen. Vielleicht lese ich auch gleich einfach mal so die ersten Passagen von den Roten Matrosen. So ein super gutes Panorama von der Gesellschaft, von den Leuten, von den Orten. Also er hat eine sehr präzise Art und Weise zu beschreiben, in was für Lebensumständen Menschen leben. Und man kann sich das auch super vorstellen. Also diese Hinterhöfe, die Berliner Altbauwohnungen, die Menschen, die Charaktere, er bildet da auch immer einen ganz guten Querschnitt. Also natürlich kommen jetzt in seinem Buch Akademiker, Bürgermilieu und sowas, das kommt immer nur am Rande vor. Zum Beispiel hat er einen Freund, da ist der Vater irgendwie so ein ganz krasser Kaiser, treuer Beamter. Der wohnt dann in einem besseren Milieu, die kommen so vor. Oder auch die Lehrer werden immer, zum Beispiel in dem Buch werden die Lehrer genutzt, um die anderen Positionen, also die anderen gesellschaftlichen Einstellungen und sowas wiederzuspiegeln, weil natürlich die Menschen, die da in dieser Weddinger Nachbarschaft, also in der Ackerstraße leben, die sind schon zu großen Teilen auch wirklich dann sehr links, sind am Spartakusaufstand beteiligt und sonst irgendwas, weil die halt einfach auch, es kommt einem vor, sie hätten gar keine andere Möglichkeit, weil denen geht's so beschissen, die haben alle gar nichts, die haben nichts zu fressen, die haben nichts zu heizen, die haben nichts. Und dementsprechend ist es natürlich auch ja irgendwie selbstverständlich, dass sie anfangen, sich da zu beteiligen, dass sie mitmachen bei den Aufständen, dass sie auch in bewaffneten Kampf einsteigen teilweise, einfach weil sie nichts zu verlieren haben. Und es sterben auch sehr viele Leute in den Büchern. Vielleicht lese ich jetzt einfach mal ganz kurz so den Anfang, um zu zeigen, was so schön an den Büchern ist. Also, erster Teil, es liegt was in der Luft. Ein Fremder kommt. Der Wind fegt das letzte Laub von den Bäumen. treibt es durch die Straßen, spielt damit. Helle schlägt den Kragen seiner Joppe hoch und zieht sich die Schirmmütze tiefer in die Stirn, bevor er in die Ackerstraße einbiegt. In der Ackerstraße stehen keine Bäume. Hier weht der Wind immer besonders heftig. Und hat er erst einmal ein Dreckkörnchen im Auge, bekommt er es so schnell nicht wieder heraus. Entlang von Kalinkes Lebensmittelladen hat sich eine Menschenschlange gebildet. Frauen, alte Männer, junge Burschen, Kinder stehen dort. Annis Mutter ist auch dabei. Sie unterhält sich mit einer kleinen Frau in viel zu großem Soldatenmantel. Die beiden Frauen scheinen auf irgendetwas zu schimpfen. Sicher auf den Krieg oder darauf, dass es nichts zu essen gibt. Wenn man in der Schlange steht, gibt es kein anderes Thema. Vor der Nummer 37 spielen Kinder fangen. Sie johlen und kreischen. Und wird einer abgeschlagen, geht es besonders laut zu. So, und so wird dann halt jetzt irgendwie immer erstmal, auch bei 1848 und bei den meisten anderen Büchern, wird halt so über die Person, die erzählt, was um sie rum ist, wird halt so ein total schönes oder sehr präzises Bild von dieser Umwelt geformt. Und das ist super. Man kann sich echt, egal ob man jetzt in Indien ist oder ob man irgendwie in Berlin 1848 oder 1918 ist, man kann sich total gut vorstellen, in was für einer Umgebung diese Menschen da leben. Er gibt sich auch immer Mühe, so die richtigen Begriffe zu nehmen, die Sprache von der Zeit anzuwenden und sowas. Und das gefällt mir sehr gut.
Okay, die Handlung ist dann, der Vater kommt wieder, er lebt da in dieser Armut und dann wird er ins politische Engagement reingezogen, der Helle. Wie geht's weiter?
Im Endeffekt erleben sie die ganze Zeit von der Gründung der Republik, wo Helle dann zum Beispiel auch dabei ist. Irgendwie die Protagonisten von seinen Büchern, die sind ziemlich furchtlos, weil die rennen immer voll mit rein, so, ey, da sind Menschen, oh, ich gehe da mit hin. Das heißt, die erleben live mit, wie zum Beispiel, ich glaube, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber wie dann der Ebert irgendwie, der dann ganz lange der Präsident der Republik ist, wie der halt irgendwie da steht und eine Rede schwingt und er hört die. Und die roten Matrosen ziehen ja in Berlin ein und Helle wird zum Beispiel da mit, also kriegt da ganz viel mit, dass er sich mit zwei Matrosen anfreundet. Irgendwie landet er bei denen auf dem Auto, als sie dann irgendwie in die Stadt einziehen und mit den zwei Matrosen Arno und ich weiß gar nicht mehr, wie der andere heißt, entwickelt sich dann sozusagen so eine Freundschaft, obwohl Helle ja noch gar nicht so alt ist. Also der ist ja erst irgendwie, nee, die 10 ist er nicht, aber irgendwie 12. Also der ist gerade auf dem Gymnasium, der ist noch nicht so alt. Und über diese unterschiedlichen Personen kriegt man dann mit, was passiert. Also einerseits die Matrosen, mit denen er dann immer irgendwie in Kontakt bleibt, wo er dann mitmacht. Dann halt dieses politische Milieu, was sich dann auch im Hause von denen entwickelt. Also wie gesagt, der Vater, der soll eigentlich immer Arbeit suchen gehen, macht er aber nicht. Der ist dann irgendwie in den linken Zeitungen, also in der Spartakus-Zeitung irgendwie beteiligt. Die Mutter ist im Arbeiterrat in der Fabrik, in der sie arbeitet. Oben drüber wohnt so eine Omi, die halt irgendwie die ganze Zeit Pantoffel nähen muss und die hat den Schlafburschen, der dann halt auch ganz stark da beteiligt ist. Ich glaube, am Anfang heißen sie ja noch gar nicht Spartakus, sondern es ist ja irgendwie der Beginn dieser Abspaltungsbewegung innerhalb von der SPD, also die USPD. Und ach, da muss ich jetzt immer aufpassen, politisch da geschichtlich da sauber das alles zu trennen. Da habe ich manchmal ein bisschen viel Wust im Kopf. Also genau, das heißt, es entwickeln sich so diese Handlungsstränge. Einmal, wenn so Dinge passieren, wenn die Panzer durch die Stadt fahren, wenn Leute erschossen werden und sonst irgendwas, dann kriegt er das immer mit, entweder weil er sich halt gerade irgendwie da reinschleicht oder weil er halt irgendwie bei den Matrosen ist, die irgendwie im Stadtschloss hocken oder im Marstall, die dann natürlich ganz nah am Geschehen sind. Also der wird auch an mehreren Stellen, wird er auch Zeuge von Schießereien und Ähnlichem. Und über diese einzelnen Personen werden halt die Erlebnisse dieser Zeit aus Sicht irgendwie der Linken, also der Beteiligten im Spartakusbund geschildert. Also Helle wird dann halt auch an ganz vielen Stellen, weil er natürlich als kleiner Junge irgendwie nicht so auffällt, wird er halt auch ganz oft als Bote benutzt. Also er ist dann auch wirklich, wie gesagt, gibt ja einmal die Novemberrevolution quasi und im Januar bricht dann ja irgendwie mit der geplanten Absetzung des Polizeipräsidenten Emil Eichhorn geht ja dann das los, was unter dem Namen Spartakusaufstand läuft. Und zu dem Zeitpunkt, also am Anfang im November ist es alles noch so sehr zögerlich, da kommt dann nur, kriegt er das nur so ein bisschen mit, und im Januar ist halt wirklich, es sind alle voll beteiligt. Also da gibt's dann ganz oft so konspirative Sitzungen von denen, die da mitmachen. Also der Vater, der da in dem Besetzung des Zeitungsviertels mitmacht, die Mutter, die beteiligt ist, und ganz viele andere Leute, die Soldaten, die Matrosen, die desertieren, und die sitzen dann alle bei denen in der Küche, und dann sitzen sie auf einmal in dieser kleinen Hinterhofwohnung irgendwie mit 10 Mann in der Küche und überlegen, was zu tun ist und wie sie überleben können. Und Helle, der halt, wie gesagt, als Botenjunge im Widerstand dann irgendwie mit beteiligt ist, und der Spartakusaufstand, der dann ja losgeht, also mit wirklich bürgerkriegsähnlichen Zuständen, im Januar besetzt, weil der Polizeipräsident Emil Eichhorn abgesetzt werden soll. Und er ist dann wirklich voll mit drinne. Das heißt, er soll von Papiere von A nach B bringen. Er lernt auch Liebknecht kennen. Er hört Rosa Luxemburg sprechen. Und am Ende gibt's auch echt wilde Schießereien, in denen er fast beteiligt ist. Also er sieht auch, wie die Leute wirklich erschossen werden. Also für ihn ist es ziemlich krass, aber wobei so das, was ihn dann am meisten mitnimmt oder was so dann dieses Bild ist, er hat zu Weihnachten ein Fahrrad bekommen, was sie ihm alle irgendwie liebevoll zusammengebastelt haben, weil die haben ja nichts. Und das wird dann irgendwie im Maschinengewehrfeuer in Berlins Mitte irgendwie zerlegt. Und das Buch endet dann mit der Beerdigung von Liebknecht.
Aber das heißt, Cordon stellt das, so wie es klingt, relativ ungeschönt dar. Das heißt, es ist jetzt nicht der große, also weiß nicht, ob das Buch Wie der Stahl gehärtet wurde, was sagt. Mm-mm. Das ist so Ostpropaganda-Literatur gewesen, wo dann halt ein Junge tapfer in die russische Revolution mit einzieht und so. Also so ist es nicht, sondern man stellt schon dar, das ist nicht unbedingt geil, sondern versucht die Positionen darzustellen und das Leben der Menschen, aber auch nicht ungeschönt. Also auch nicht geschönt.
Ja, nein, definitiv nicht. Also bei den Roten Matrosen hat er, sagen wir es mal so, bei anderen Büchern ist das, was er so am Meinungsspektrum oder so darstellt, ist es vielleicht noch in Anführungszeichen ein bisschen ausgewogener. Bei den Roten Matrosen kriegt man schon, also man sympathisiert natürlich ganz stark mit den Spartakisten und sowas. Das ist, aber weil es halt für diese Menschen ja auch wenig andere Lösungen zu geben scheint. Also da kann man sich jetzt ein bisschen drüber streiten. Aber was er nicht gibt, ist, er gibt keine vorgefertigten Meinungen. Was er auch, wie gesagt, anhand von Dialogen, das macht er immer total schön. Bei manchen Büchern, also bei Joss, kam es mir ein bisschen lehrbuchhaft vor. Da sitzen dann immer die Leute in einer Reihe und sowas, und also die kommen dann irgendwie zusammen, und dann werden halt immer die einzelnen Meinungen anhand von Streitgesprächen auf der Straße oder sonst irgendwo dargestellt. Also zum Beispiel diese klassischen Argumente zwischen der SPD und der, jetzt bin ich wirklich, USPD, haut mich, wenn es falsch ist, ich lasse mich da gerne belehren. Also wird dann zum Beispiel zwischen dem Vater und dem Leierkastenmann im Hof geführt. Der ist nämlich so ein altes SPD-Mitglied, und das war er immer. Und die führen dann ihre Streitgespräche auf dem Hof. Und dadurch stellt er halt die gängigen politischen Meinungen dieser Zeit irgendwie sehr gut dar, und auch die Begründung jedes Einzelnen. Also es ist nicht so, dass du denkst, oh, es gibt eine Meinung und die ist jetzt richtig, sondern es werden auch immer ganz viele Fragen aufgeworfen. Und es gibt man hat nicht das Gefühl am Ende, oh, das ist total geil. Also bei 1848 zum Beispiel streiten sie ganz viel darüber, ob Gewalt ein legitimes Mittel ist, irgendwie des politischen Widerstands. Und es gibt keine klare Antwort. Natürlich eskaliert nachher die Gewalt, aber es ist nicht so, dass sie sich das alle gewünscht hätten oder dass sie jetzt da freudenstrahlend irgendwie in den Barrikadenkampf reinknallen. Genauso wenig, wie die jetzt irgendwie sagen, oh, der Spartakusaufstand, sondern sie haben halt irgendwie das Gefühl, da irgendwie mitmachen zu müssen. Aber begeistert sind sie nicht. Also wie gesagt, da ist nicht so, dass irgendjemand stirbt, sondern es sterben wirklich, vor allem in den Roten Matrosen, bei 1848 ist es nicht ganz so krass, aber bei den Roten Matrosen wirklich 50% der Leute, die da beteiligt sind, die sterben. Und das nimmt ihn auch mit. Und am Ende sagen sie nicht, oh geil, wir haben gewonnen, sondern es endet auch so ein bisschen deprimierend. Also es ist schon auch jetzt kein positiver Ausgang. Und es gibt Verräter und die, also es gibt auch Spitzel in den Häusern und es gibt da auch so die anderen Gestalten. Und es lässt einen auch, und das ist nämlich auch das, warum ich so Schwierigkeiten hatte, das wieder zu lesen, weil es lässt einen halt auch so ein bisschen deprimiert zurück, weil es liefert halt keine vorgefertigten Antworten, sondern man sitzt da und denkt sich so, krass, ja, irgendwie ist schon auch ganz schön scheiße, so, also, und es deprimiert einen auch ganz schön. Und ja, die handelnden Personen, die er hat, die machen schon immer mit, also seine Jungs sind ganz schön furchtlos, also zwischendurch dachte ich mir, hey, da steht ein 12-Jähriger im Maschinengewehrfeuer und der rastet nicht völlig durch aus, sondern der behält schon auch noch die Kontenance, also der ist ziemlich gefasst für so einen Jugendlichen, ja. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich irgendwie in Häuserkampf verwickelt wäre, so. Also, das sind schon, was das angeht, immer relativ abgebrühte Gestalten, in Anführungszeichen. Also, weil das ist teilweise schon so, hui, hallo, du siehst gerade, wie deine Freunde erschossen werden. Ich weiß nicht, ob ich da was anderes machen würde, als irgendwie stundenlang in der Gegend sitzen und zu zittern und zu flennen. Aber das tun die nicht. Es sind natürlich schon auch, die müssen ja auch irgendwie mitmachen. Du kannst jetzt ja keine Geschichte erzählen von einem, der die erste Schießerei miterlebt und dann sofort ein Trauma hat und irgendwie die nächsten 10 Jahre nicht ansprechbar ist. Dann funktioniert ja der Protagonist nicht.
Naja, wenn du die Handlung über die Traumaverarbeitung machen willst, dann...
ja, nein, also es sind schon echt sehr, also meistens überwiegt die Neugier quasi bei seinen Hauptpersonen, so. Auf jeden Fall bei Helle. Helle ist sehr neugierig. Helle will alles wissen und Helle ist sehr, sehr, sehr geradlinig, hat sehr viel Rückgrat, sehr wenig Angst. Das sind schon alles wirklich, ja, es sind auch sehr positiv, also es sind sympathische Charaktere, wobei man oft manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, dass es ja auch, also teilweise geht es auch sehr wenig um die eigentlichen Personen, sondern der Protagonist ist eigentlich die Stadt und die Geschichte. An ganz vielen Stellen.
Das heißt, das Gefühlsleben der Hauptakteure ist jetzt nicht unbedingt das Priorisierte.
Ja, die haben schon auch Gefühle und die sind schon auch Menschen. Also zum Beispiel Helle ist schon auch echt total angefressen, weil der Vater kommt wieder und er denkt sich, geil, endlich bin ich nicht mehr allein, weil er muss eigentlich jeden Tag mit seiner kleinen Schwester, die ist 6, kleinen Hänschen, der ist irgendwie ein Säugling, das heißt, der ist irgendwie 1 oder 2, muss der jeden Tag Nachmittag in der Wohnung rumhängen. Und der hat halt natürlich für so ein Kind oder Jugendlichen echt schon ganz schön viel Verantwortung und das kotzt ihn tierisch an und da ist er auch oft genervt und dann kommt der Vater wieder und was macht der Vater? Der schmeißt sich sofort in den politischen Widerstand und ist direkt weg und kümmert sich um gar nichts. So. Und die Mutter steigt dann nachher auch voll ein. Also da gibt's dann so Situationen, wo die Mutter sagt, wo dann der Vater bei der Besetzung des Zeitungsviertels irgendwie, man weiß, der ist da mit drinne und irgendwie haben die da ja auch, die haben die Vorwärts besetzt, also ich glaube die SPD-Zeitschrift,
ja.
Und der Vater ist da beteiligt und die haben da ja auch echt dann danach ja irgendwie mit dem Militär auch alles wieder plattgewalzt und die Mutter sagt so, Helle, und du bleibst jetzt hier, weil ich muss meinen Mann suchen gehen, ist mir kackegal, was ihr wollt, so. Ihr bleibt hier und ihr wartet hier, egal wie sehr ihr leidet, ich muss zu meinem Mann und du wartest zu Hause und das findet ihr natürlich gar nicht geil. Seine kleine Schwester Martha, die 6-Jährige, die hat so einen richtigen Charakter dargestellt. Also die ist schon so auch, die zickt rum, die ist total angefressen, die hat Magengeschwüre, die hat Hunger, die will Liebe. Also die Kleine, an der Kleinen sieht man so viel mehr Charakter. Also das heißt, es gibt schon Gestalten und es tauchen auch immer wieder super sympathische so Berliner Gestalten auf. Also auch die Dialoge, das hat er super drauf. So diesen trockenen Berliner Humor, das kann er schon sehr gut einfangen. Aber wie gesagt, bei den Hauptcharakteren, das sind schon, die sind jetzt nicht so, also man beschäftigt sich jetzt nicht stundenlang mit einem inneren Dialog, während sie so wie viele Pubertätsbücher so dann, oh, ich habe einen Pickel hier und ich habe einen Pickel da und so, sondern
ich bin verliebt in XY, was mache ich jetzt bloß?
Genau, das heißt, da gibt's schon so eine kleine Romanze irgendwie mit Anni, die im Keller wohnt und irgendwie unter diesem feuchten Keller leidet. Und er streitet sich auch mit seinen Kumpels, weil er denkt, irgendwie einer hat ihn verraten und also boxt ihn dann, ohne ihn vorher zu fragen. Aber das steht nicht so im Vordergrund. Also die Gefühlswelt ist schon präsent, aber die steht nicht so im Vordergrund. Bei dem anderen Buch, was ich jetzt gerade angefangen habe zu hören, Krokodil im Nacken, was wahrscheinlich auch sehr autobiografisch ist, weil es da halt um diese Fluchtgeschichte geht, da wird eigentlich, oder ich gehe stark davon aus, dass das, klar, keine Ahnung, ob er jetzt wirklich an dem und dem Platz aufgewachsen ist und sowas, aber es ist schon sehr autobiografisch, das heißt, der Lenz, der bei seiner Mutter erst aufwächst, irgendwie im Prenzlauer Berg und dann ins Heim geht und diese Geschichte wird da so ein bisschen anders erzählt als die hier, also 1848 oder auch die Roten Matrosen, die sind alle linear, das heißt, es gibt keine Sprünge in der Zeit, während das Krokodil im Nacken beginnt damit, dass der Lenz in Einzelhaft landet.
Genau, die Hauptfigur heißt Marty Lenz bei Krokodil im Nacken, ne?
Genau, und das beginnt mit seiner Einzelhaft. Er weiß noch nicht mal, wo er ist. Und da kommt schon noch viel mehr rüber, was so Charakter angeht. Also der ist auch so, der ist herrlich gemein, wenn es darum geht, die ganzen Typen, die da in dem Stasi-Knast arbeiten, zu charakterisieren. Also da kommt keiner gut bei weg. Also da ist der Protagonist wesentlich anwesender. Der ist schon auch, der ist wütend, der hat viel mehr Gefühle. Also es wird zwar von der Sprache her, es ist immer noch so ein bisschen distanziert, aber da ist der Handlungsstrang schon nochmal wesentlich emotionaler. Also da merkt man, da geht's auch wirklich, natürlich geht's da auch darum, die äußeren Umstände zu erklären. Dadurch, dass er diesen Rückblick in seine Kindheit macht und in seine Jugend, wird dann natürlich auch so Gründung der DDR, wie war das Leben da und so. Also werden auch wieder sehr gut dieses gesellschaftliche Panorama der Zeit irgendwie aufgespannt. Die Mutter hat eine Kneipe und die Leute, die in dieser Kneipe rumhocken, also da ist auch alles dabei. Da ist irgendwie der ehemalige Blockwart dabei, also so der Obernazi, der sie irgendwie alle fertig gemacht hat. Die sitzen dann in einer Skatrunde irgendwie mit dem Juden, der sich überhaupt nicht traut, irgendwie zu sagen, dass er das versucht so völlig zu negieren und der da auch überhaupt kein Fass aufmachen will. Über Prostituierte, über alles andere, das macht er super gut, aber da geht es bei dem Krokodil im Nacken, kriegst du wirklich mit, da hängen Emotionen drin. Und das ist auch wirklich, der hat ja auch gelitten. Ich meine, 5 Monate in Einzelhaft.
Ja, das ist...
Das muss auch wirklich schrecklich sein.
Ganz spannend. Ich habe mehrere Zeitungsinterviews von Klaus Cordon jetzt gelesen. Die würde ich übrigens alle in den Shownotes verlinken. Da erzählt er tatsächlich, dass zum Beispiel seine Mutter hatte ja die Kneipe. Das hieß irgendwie zum ersten Eheshoppen um die Ecke von einem Standesamt. Und das hat er im Krokodil im Nacken sehr stark eingebaut. Und zum Beispiel für den Juden und den Altnazi gab es reale Vorbilder. Also das waren wirklich reale Dinge. Und er hat dann auch über seine Einzelhaft geredet und hat gemeint, die Einzelhaft hat er nur überlegt, weil er sich Geschichten erzählt hat und weil er sich Geschichten ausgedacht hat. Und dass das im Prinzip auch ein Stück weit eine große Grundlage war für sein Schreiben später. Und er hat gesagt, er hat das Krokodil im Nacken ja erst irgendwie 20, 30 Jahre später nach dieser Einzelhaft geschrieben. Und er hat gemeint, hätte er es direkt danach geschrieben, wäre es einfach nur eine bösartige Abrechnung gewesen. Weil er da wohl richtig voller Hass war, was man ihm jetzt auch nicht verübeln kann. Und er hat gemeint, er ist froh darüber, dass er das Krokodil im Nacken später geschrieben hat, weil er so mehr auf die Charaktere auch eingehen konnte und so. Und das waren wohl im Ursprung dann 1000 Seiten, das Buch. Der Lektor hat es dann auf 800 Seiten zurückgekürzt. Und er hat es wohl auch irgendwie in 11 Varianten geschrieben oder sowas. Das war wohl ein echter Prozess. Aber aus seiner Perspektive ist das emotional schon sehr deutlich reduziert.
Ja, das merkt man auch. Also man merkt schon auch, dass er sich Mühe gibt, da auch einen gewissen Abstand zu erhalten. Also man kriegt schon auch mit. Also er hat von seiner, ich kann das schwierig beschreiben. Ich finde, er hat so von diesem Erzählstil her diese Sprache, die er hat. Also die Dialoge, die sind immer so... Die sind wirklich berlinerisch, da kommt auch was raus, aber wenn er so die inneren Prozesse schreibt, es ist jetzt nicht so, dass man, ich kann es schwierig beschreiben, also es gibt ja so Jugendgeschichten, wo man dann so voll drinne ist, also wo man so wirklich emotional so komplett verknüpft ist mit seinen Hauptpersonen, und bei seinen Büchern finde ich immer, man merkt schon immer noch so eine gewisse Distanz, die man ja auch braucht, um dieses ganze Elend überhaupt zu verkraften. Es ist schon auch ein Stilmittel, dass er da so eine sehr präzise Sprache hat, um da auch eine gewisse emotionale Distanz zu schaffen, weil du es sonst ja gar nicht verarbeiten kannst. Also ich meine, diese Bücher, und die haben mich schon auch sehr mitgenommen, also auch, weil ja so viel Ungerechtigkeit drin vorkommt und weil es ja auch keine Lösungen gibt, weil man da mitläuft und am Ende gewinnen halt die Arschlöcher so, und das macht einen natürlich schon auch irgendwie fertig. Wenn man dieses Buch jetzt noch emotionaler schreiben würde, dann wäre man ja am Ende völlig aufgelöst. Also wieso man damit, dann hätte man ja gar keine Möglichkeit mehr damit umzugehen, was da irgendwie passiert. Er hält sich ja quasi an die Geschichte. Dementsprechend weiß man ja auch, dass was nach 1918 passiert oder auch was nach 1848 passiert ist, das ist ja auch zwar eine gewisse Verbesserung für die unteren Bevölkerungsgeschichten gab, aber das ist jetzt ja weit entfernt ist von den demokratischen Gedanken, die man hatte und auch, dass die, man, klar, es gab Verbesserungen, aber für die meisten nicht. Und bei 1848 ist es zum Beispiel so, dass es so einen ganz, ganz ekligen Hausbesitzer gibt, der Flato, der alle permanent erpresst, der irgendwie spitzelt und sonst irgendwas. Und im letzten Kapitel von 1848, wo sie ja irgendwie, wo das Ende so ein bisschen versöhnlicher ist, weil die zwei Hauptgeschichten, also es gibt zwei, fangen wir mal von vorne an. 1848 gibt's zwei Hauptpersonen. Das ist einmal die Jette, die mit ihrer Schwester, die ihrem Neffen zusammenlebt, die so vom gesellschaftlichen Abstieg quasi betroffen sind, weil die Eltern sind gestorben und die zwei Mädels müssen jetzt irgendwie überleben. Die Schwester muss als Prostituierte arbeiten, weil sie keine andere Möglichkeit sieht oder vielleicht auch, weil es für sie die einzige Option ist, bei der sie genug Freiheit hat. Und Jette muss sich dann um das uneheliche Kind der Schwester kümmern. Möglicherweise bleibt der Schwester deswegen auch nichts anderes übrig, weil sie hat ein uneheliches Kind. Das heißt, sie ist ja dann schon keine ehrbare Frau mehr. Und genau, die sind dann halt irgendwie ein neues Haus gezogen, was ein ganz schöner Abstieg ist. Also so eine Mini-Bude, sie nennen es Bückeburg. Und in dem gleichen Haus wohnt der Frieder, der mit seiner Mutter zusammenlebt, die auch eine arme alte Witwe ist quasi und körperlich ganz schön, also gesundheitlich ganz schön angeschlagen. Und zwischen Jette und Frieder entwickelt sich eine Liebesgeschichte. Also sie sind irgendwie 16 und 17. Und der Frieder ist am Anfang auch nicht politisch, der ist Zimmermannsgeselle. Und dann gibt's irgendwie so einen Aufstand, also weil die Kartoffelpreise steigen und er wollte eigentlich nur Kartoffeln holen. Und am Ende landet er irgendwie 8 Monate in der Hausvogtei, also im Gefängnis. Und dann fängt er auch an, sich zu politisieren. Und 1848 ist so von der Gesamtgeschichte her so ein bisschen versöhnlicher, weil diese zwei Familien quasi, die wachsen dann zusammen. Auch wenn wieder jemand stirbt, also die Schwester der Jette, die Guste oder auch Sternenkicker-Guste genannt, die stirbt auch bei den Barrikadenkämpfen. Die suchen sich dann irgendwie einen Ausweg. Also die ziehen dann quasi raus aufs Land nach Moabit. Das ist total lustig. Die ziehen, das ist so dann auf dem Moabiter Bauernhof. Das ist so spaßig, weil ich meine, für einen selber heute ist ja Moabit irgendwie wirklich Innenstadt und die ziehen dann raus und gestehen sich ihre Liebe und wollen zusammenleben und das sind zwei total aufrichtige, gutherzige Menschen und dann haben sie noch den Neffen und kümmern sich um alles und die Mutter von ihm ist dann auch dabei. Also da, das ist so eine richtige Freundschaftsgeschichte auch und da auch sehr versöhnlich, weil die beiden sich ja lieben und irgendwie dann auch eine positive Zukunftsperspektive haben. Aber andererseits ist es dann halt auch so, dass der Flato, der die Schwester dann auch zur Mietzahlung dann auch mit körperlichen Diensten gezwungen hat und der dann die Jette auch genötigt hat und eigentlich die Jette haben wollte und sowas und deswegen mussten sie dann irgendwie rausziehen in die schlimmste Gegend überhaupt, ins Vogtland nennt sich das, also die Ecke um den Rosenthaler Platz heute, da wo dann quasi die Ackerstraße ist.
Die sind haben erst in dieser Wohnung gewohnt, wo Friette und Frieder sich kennenlernt, wo der scheiß Hauswart war.
Genau, an der Rosenstraße.
Genau, und dann sind sie ins Vogtland und dann erst raus nach Moabit.
Genau.
Ah, okay.
Also gut. Beziehungsweise der Frieder, der bleibt noch eine Weile in der Rosenstraße wohnen, die ist wirklich so, also quasi mehr Mitte Richtung, was ist denn das, Weinmeisterstraße da um die Ecke, also heute Weinmeisterstraße. Und auf der anderen Seite vom Rosenthaler Platz, also da, wo jetzt so Richtung Torstraße geht, wo dann auch quasi heute dann auch immer die Ackerstraße kommt, 1848 war da noch nicht viel, war ein Bereich, der nannte sich Neuvogtland. Das war das absolute Armenviertel von Berlin zu der Zeit. Genau, da müssen dann die Jette und die Guste mit dem Fritzchen, heißt er, glaube ich, rausziehen. Also das ist dann halt so wirklich so, schlimmer kann man sich's nicht mehr vorstellen, wo dann die Leute nur noch, also wo man nicht mal mehr eine eigene Wohnung hat oder nicht mal mehr ein eigenes Zimmer, sondern nur noch so durch Verschläge getrennt wohnt quasi. Also so ganz übelste Bedingungen. Egal, und da müssen sie hin, weil der Flato ist halt einfach so ein böser, fieser Typ und der versucht auch, den Frieder zu erpressen und denunziert auch in Ähnliches. Und genau dieser Typ, der Flato, ist nachher ein Revolutionsgewinner, weil der lässt sich nämlich ins eins der ersten Parlamente irgendwie wählen. Das heißt, der ist dann demokratischer Abgeordneter. Also so ein totaler Widerling, so ein echtes Arschloch, wie er im Bilderbuch steht. So ein richtig fieser Typ. Der ist dann der, der quasi sich auch nie beteiligt hat, der ja wirklich auch immer so das Alte, alles Alte gestützt hat und der ist dann nachher der, der am meisten davon profitiert. So. Aber Jette und Frieda finden halt quasi ihr persönliches Glück. wenigstens so ein bisschen. Sie richten sich da häuslich ein und sie finden auch eine Art und Weise zu überleben, weil genauso wie in den Roten Matrosen ist halt vor allem das Überleben. Also wie ernähre ich mich? Von was lebe ich? So, da werden die Kartoffeln gezählt, da werden die Kohlen gezählt. Also dass sie es wenigstens in der Ebene schaffen, sich eine Art und Weise zu finden, zu überleben, dadurch, dass sie halt aufs Land rausziehen, sozusagen. Und da die Versorgung besser ist und da es ihnen allen besser geht, irgendwie.
Wenn ich mir die Geschichten jetzt so anhöre, frage ich mich, warum ich die krass politisch Aktive geworden bin und nicht du. Und dann habe ich mir jetzt gerade im zweiten Gedanken überlegt, vielleicht bist du nicht so extrem politisch aktiv geworden wie ich, weil du gelesen hast, wie scheiße das enden kann.
Ja, natürlich. Ich habe...
Also zur Aufklärung so, ich bin zwischendrin Parteimitglied gewesen oder bin es zumindest noch und war sehr stark politisch engagiert. Und wir diskutieren immer ganz viel, aber Dorothee ist kein Parteimitglied zumindest.
Genau, ich habe mich nie engagiert. Ich habe jetzt erst die letzten Jahre angefangen, mich quasi auf einer gesellschaftlichen Ebene zu engagieren, aber nicht in politischen Parteien. Und das stimmt, also das ist ja bei mir genauso ein Punkt. Ich habe viele von diesen Büchern gelesen. Also wie gesagt, Klaus Cordon ist so einer der wichtigsten, der mich auch, glaube ich, so der auch einen der stärksten Eindrücke hinterlassen hat, auch vor allem, wie gesagt, diese Verbindung zu Berlin. Das ist auch total geil, also um jetzt was Positives zu sagen, ich gucke mir dann ständig die alten Stadtkarten an, irgendwie von Berlin, und gucke mir das dann an, und da war das und das war das und so, und das ist super spannend. Auch, es gibt übrigens einen Link, den ich unbedingt loswerden wollte, es gibt nämlich den Fistbroker von der Stadt Berlin, da findet man alte Luftbilder, das heißt, man kann sich die Roten Matrosen durchlesen und dann kannst du dir die Luftbilder angucken, kannst dir angucken, wie sah die Ackerstraße aus zu der Zeit. So.
Fistbroker.
Das gibt's von der Senatsverwaltung für, weiß ich gar nicht. Nee, sie heißt nicht mehr. Ja, genau. Das ist super spannend. Wie gesagt, du kannst dir da Luftbilder von Berlin angucken. Du kannst dir alte Karten von Berlin angucken und solche Geschichten. Genau. Aber politisch, ja, ich habe mich wenn ich solche Bücher gelesen habe, bin ich immer ziemlich hilflos zurückgeblieben. Also, das hat mich total beschäftigt, aber ich wusste nicht wohin. Also da geht's mir auch so ein bisschen, naja, die handeln ja. Und ich war irgendwie, ich habe mich auch sehr oft sehr alleine gefühlt mit meiner Wut und dem Elend dieser Welt. Ich saß da mit meinen 13, 14 Jährchen da und dachte mir so, boah, dann bist du hier so ein depressives Huhn und jammerst den ganzen Tag rum, während andere Leute nichts zu fressen hatten halt so. Und ich habe aus diesen ganzen Informationen, die ich hatte, habe ich es nie geschafft, wirklich auch zu handeln. Also das war dann, glaube ich, auch ein bisschen zu viel für mich. Ich muss aber auch sagen, diese Bücher, ich habe sie viel zu früh gelesen und man hat mich nicht betreut. Also ich habe ja tonnenweise von diesen Büchern gefressen. So, ich habe alles gelesen, was bei uns zu Hause rumlag, und wir hatten kistenweise Bücher. Und ich war mal ganz stolz, wenn ich mir 10 Bücher für 16-Jährige gelesen habe. Und es ist mir im Nachhinein erst aufgegangen, dass es vielleicht teilweise nicht so klug war.
Altersempfehlungen machen manchmal Sinn.
Ach, papalapap. Also hier das Krokodil im Nacken, da gibt's jetzt zum Beispiel, das wird auch vorgeschlagen, als Schulbuch zu lesen, und zwar in der 10. Klasse. In der 10. Klasse habe ich so ein Kinderkram schon gar nicht mehr gelesen. Und in der 10. Klasse arbeitet man das ja dann ein bisschen mehr auf. So. Und genau, also ich habe es nie geschafft, aus all dem Wissen, was ich angesammelt hatte, und auch irgendwie so das Gefühl, also den Traum von der Revolution, den habe ich nicht, weil meistens ist ja so, dass die Revolution nicht die begünstigt, die da gekämpft haben, oder auch vielleicht nicht das rauskommt, was man sich so gewünscht hat. Und es ist ja auch nicht so einfach, da irgendwie was zu machen. Und genau, deswegen habe da wenig Ideale rausentwickelt, sondern hatte immer nur das Gefühl, es ist ja am Ende sowieso alles scheiße.
Sehr gut. Aber waren Klaus Cordon Bücher dann die du auch ständig und häufiger gelesen hast, oder war das dann, du hast es einmal gelesen, dann weggelegt und irgendwie versucht zu verarbeiten?
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, ich habe sie nicht so oft gelesen. Also ich habe halt einfach dann mehr gelesen. Also ich habe mit 1848 oder wie Spuck im Sand angefangen und wollte dann mehr lesen. Also es gibt dann ja auch mehrere Bände und das hat sich wirklich eingeprägt. Aber es sind jetzt nicht die Bücher, die ich 10-mal gelesen habe. Aber ich muss auch sagen, ich habe in meiner Kindheit auch, es gibt ja nur ein Buch, was ich wirklich, also es gibt nur einen Autor, den ich 20-mal lese und den ich immer wieder lese.
Und das ist Tamora Pierce.
Genau.
Genau, die zweite Folge habe ich alleine gemacht. Die wollte ich mit Dorothee machen, weil sie damals mit mir nicht über Tamora Pierce reden wollte. Jetzt hat sie eingewilligt, dass sie bald mal mit mir über Tamora Pierce reden will, weil das die Bücher sind, die wir beide quasi dauerverschlungen haben.
Immer noch. Wenn die Welt groß, böse und gemein ist, dann lesen wir diese Bücher. Also ich lese sie immer noch. Ich habe inzwischen alle Bücher von ihr. Genau, nein, also ich glaube, ich habe als Kind, ich habe die Bücher damals, ich habe alles einfach nur verschlungen. Also ich habe Bücher nicht verarbeitet. Ich glaube, ich habe jetzt für 1848 habe ich echt ein paar Wochen gebraucht und habe dann auch immer wieder nachgeguckt. Und wo ist die Straße und wie sieht's da heute aus und was war da geschichtlich? Ich habe jetzt auch zu den Roten Matrosen, also mich zu dieser Novemberrevolution nochmal total eingelesen und voll begeistert dann auch andere Dinge gehört, wo der nächste Link kommt. Es gibt noch einen super Zeitzeugen von 1918, das ist nämlich Harry Graf Kessler. Der war ein Diplomatenkind, also der war zu der Zeit schon ein bisschen älter, war auch, glaube ich, nachher in der Regierung beteiligt. Der Mann hat Tagebuch geschrieben von 1800, weiß ich nicht, also von seiner frühesten Jugend bis dann zum Ende seines Lebens. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, der ist paar 40 oder sowas gestorben. Und der beschreibt, es gibt seine Tagebuchauszüge zu dem Zeitpunkt, die Tagebuchauszüge, wo er viel, also er geht wenig auf sein Innenleben ein, sondern viel auf das politische Leben. Tanz auf dem Vulkan heißt das. Das geht genau zu dem Zeitpunkt irgendwie los. Also November 1918 auch. Und hab mir dann zum Beispiel da irgendwie, das hatte ich schon mehrfach angefangen zu hören, hab's jetzt nochmal gehört, wie er so die ganzen, wie er da das irgendwie seine Meinung zu los, was er für Meinungen zu los hat, wird, also er hat zum Beispiel zu diesem Emil Eichhorn und sowas, da hat er vernichtende Urteile irgendwie, von dem hält er auch gar nichts. Und auch zu anderen Dingen, also so wie er die Dinge bewertet. Also ich meine, klar hat er jetzt kein Geschichtsbuch geschrieben, sondern das sind ja auch oft nur kurze, prägnante Tagebucheinträge von 3 Sätzen. Aber das ist total spannend, wobei Harry Graf Kessler, wie der Name schon sagt, der kommt natürlich aus einer ganz anderen Richtung. Also es ist eine total spannende Person der Zeitgeschichte, aber der hat natürlich 1918 hat der keine trockenen Haferflocken gegessen, sondern dem ging super. Der hat irgendwie eine schicke Wohnung, sowohl in Berlin als auch in Weimar. Und
ja, also ist ja eigentlich ganz cool, weil im Endeffekt Klaus Connon in einem Interview gesagt hat, warum er immer meistens aus der Perspektive von Leuten schreibt, die halt eher nichts hatten, hat er gemeint. Naja, die was hatten, die haben ihre eigene Geschichte geschrieben und über die könnte ich maximal eine Kurzgeschichte schreiben, weil es da ja irgendwie nicht so viel zu erzählen gibt. Und ich meine, es ist doch eigentlich cool, wenn es dann die unterschiedlichen Perspektiven gibt, um ein Gesamtbild. Auch wenn das eine natürlich fiktiv ist, weil Klaus Connon ja auch niemand war, der dabei war. Aber der hat wohl auch relativ viel Recherchearbeit gemacht mit Zeitzeugen und Ähnlichem, weswegen er sich auch auf den zeitlichen Rahmen so ab 1800 beschränkt, weil er sagt, das am einfachsten und am ehesten noch das, wo er was irgendwie in der Recherche mit anfangen kann.
Ja klar, und er schreibt ja auch über die Stadt, die er am besten kennt. Er schreibt über Berlin, er schreibt über das Berlin, in dem er selber aufgewachsen ist. Also ja. Man merkt ja auch so, wo er es örtlich, wo seine Familien leben. Also er ist irgendwie im Prenzlauer Berg, also in der Nähe von der Prenzlauer, also sein Lenz wohnt irgendwie an der Prenzlauer Allee. Und
da in der Nähe ist er auch selbst aufgewachsen, ne?
Genau. Und 18, also hier dann zum Beispiel auch, es gibt dann also auch wieder so viele Orte, wo ich ja teilweise auch noch so ein bisschen irgendwie so die letzten Überreste so vom Osten noch mitgekriegt habe, irgendwie dann rund um Helmholtzplatz. So. Mm. Das war vor 10 Jahren, war da ja noch so ein bisschen was von übrig, irgendwie so von den Originalen. Da habe ich teilweise auch in Wohnungen gepennt, die klingen so, wie er sie beschrieben hat. Einfach verglast, irgendwie muss erstmal in der Küche das Eis von den Scheiben kratzen und sowas. Und 1848, klar, das spielt im alten Berlin. Das war ja in seiner Größe noch sehr klein. Also wie gesagt, rund um die Weinmeisterstraße. Die Ackerstraße ist ja dann auch nicht weit entfernt von. Und natürlich dann die Orte, die irgendwie wichtig sind. Also rund um damalige Stadtschloss, jetzt bald wieder das neue Stadtschloss, Brandenburger Tor, viele Spittelmarkt und sowas, also viele Orte, die halt auch einfach nah sind, die er kennt, sowohl aus seiner Kindheit, das heißt ja dann auch wirklich aus Zeiten, bevor dann die ganze Nachkriegsbebauung losgegangen ist, wo ja die Stadt noch ganz anders aussah. Und er beschreibt es, glaube ich, auch, also er beschreibt es sehr gut und er öffnet da ja auch dann den Blick für Leute, die in Berlin leben. Also für mich auf jeden Fall, ich habe mir viel angeguckt jetzt die letzten Tage und auch nochmal nachgedacht und Bilder angeguckt und sowas. Also er beschreibt da ja auch Orte, die er kennt, die er wirklich gut kennt. Also das merkt man einfach, dass er sich in dieser Stadt super, super gut auskennt, weil er da auch schon viel durchgelaufen ist, weil er wahrscheinlich ganz viele Ecken genau kennt und wenn er das Buch geschrieben hat, möglicherweise sich dann auch nochmal da vorgestellt hat und irgendwie von A nach B gelaufen ist und drüber nachgedacht hat und sich Bilder angeguckt hat und sowas. Also das macht er wirklich auch einfach super, diese Berliner Lebensumstände zu beschreiben.
Ja, er ist ja auch, er ist dann ja von Ostknast irgendwie in Westen gekommen, hat dann auch in Hessen gelebt. Also hier ganz in, also wir sind in der Nähe von, so in Main-Kinzig-Kreis aufgewachsen. Und der ist dann eher in Südhessen gewesen oder in Württemberg.
Ja.
Und ist dann aber, also er hat selbst gesagt, so wegen den Kindern haben sie halt da gelebt und ist dann aber auch dann, sobald er wieder konnte, auch nach Berlin gezogen und hat gesagt, er läuft total gerne durch die Stadt und denkt dann auch drüber nach, was seine Figuren da erlebt haben. Also zum Beispiel da ist das passiert und so, weil das ein Teil seiner, ja, seines Lebens ist. Das heißt aber, als Kind war es spannend, weil irgendwie Geschichte und Abenteuer und irgendwie ganz viel zum Nachdenken. Und als Erwachsene war es jetzt spannend, weil nochmal reflektieren, nochmal Anstoß für Geschichtsnachlesen und nochmal Anstoß, um die Stadt neu kennenzulernen.
Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel, definitiv werde ich mir jetzt, also auf, bei ganz vielen Orten muss ich einfach nochmal nachgucken, wenn ich zum Beispiel durch Mitte durchfahre. Also so durch die alte Mitte, also so Museumsinsel, Stadtschloss, okay, da steht jetzt ja heute nur noch eine fürchterliche Baustelle. So die ganzen Museen, Spittelmarkt, also so diese alte Mitte auch oder das Zeitungsviertel, das sind alles so Dinge, da bin ich jetzt 2 Jahre zur Arbeit hingefahren. Also weil ich musste vom Gesundbrunnen in die Rudi-Dutschke-Straße. Und die Rudi-Dutschke-Straße, früher Kochstraße, ist ja genau da, wo auch früher schon das Zeitungsviertel war. Also heute sitzt da, nein, die Taz ist jetzt umgezogen, aber Taz und Springer und alles da, die sitzen genau da, wo früher auch das Zeitungsviertel war. Und da komme ich genau da durch diesen ganzen wirklich alten und, sagen wir mal, geschichtlich auch sehr bedeutsamen Teil von Berlin durch. Und oft denke ich mir nur so, boah, ey, so viele Touristen und ich gucke es mir überhaupt nicht an. Ich will da mal nur schnell durch und weg und oh. Und jetzt öffnet das jetzt natürlich mal wieder so den Blick zu sagen, hey, krass, hier sind so viele Dinge passiert. Das war geschichtlich ja auch wirklich bedeutend, also für die deutsche Geschichte. Und da sind auch so die einen oder anderen Orte drin, die ich mir nie so richtig angeguckt habe. Und die werde ich mir angucken. Und was ich, womit ich mich noch überhaupt nicht beschäftigt habe, also mein Geschichtswissen ist, ich glaube, auch mit diesen Büchern sehr reduziert oder nicht, naja, nicht reduziert, aber mein, das, was ich früher, wo ich sehr belesen war, wo ich richtig Ahnung von hatte, das ist halt wirklich von 1848, also so, oder naja, 1813, also so Beginn mit demokratischen Forderungen oder auch die Forderungen, also Deutscher Bund, irgendwie Gründung von Deutschland in der heutigen Form, also Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, über die Gründung irgendwie 1871, 72, also mit der Gründung in Paris irgendwie des Deutschen Kaiserreiches, genau, Gründung des Deutschen Kaiserreiches, bis dann halt Kriegsbeginn oder Beginn des Nationalsozialismus und Beginn 1939 irgendwie. Das waren so die Zeiträume, in denen ich wirklich fit war. Also die Weimarer Republik, die hat mich immer fasziniert. Also nach Cordon habe ich auch viele andere Geschichten, Bücher gelesen, Sandor Marei, Bekenntnis eines Bürgers, der die ganze Zeit irgendwie durch die Weimarer Republik stapft, irgendwie vor allem durch Berlin. Hermann Hesse, der ja auch in seinem Steppenwolf, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der in Berlin ist, da müsste ich jetzt lügen. Aber so, da gab's halt so viele Dinge, die mich so total fasziniert haben. Und dann hat aber eigentlich mit 39, weil so ein richtiger Nachverfolger von also so Kriegshandlungen und sowas, gibt ja immer Menschen, die wissen, was ist an der Ostfront passiert, was an der Westfront passiert. Wie der Zweite Weltkrieg genau verlaufen ist, weiß ich ja gar nicht. Also da habe ich dann aufgehört, mich damit zu beschäftigen. Wobei ich natürlich sehr viel mitgenommen habe, was Literatur angeht, so Holocaust, solche Geschichten, also viel Elendsgeschichten, so viel, was da passiert ist. Und danach hört mein Geschichtswissen eigentlich auf. Und ich glaube, was ich jetzt machen werde und was auf jeden Fall ein Anreiz ist, ist, mich dann doch mit dem Osten, also der DDR zu beschäftigen. Das wird auch erst, also das ist jetzt sowieso wesentlich präsenter geworden die letzten Jahre. Ich arbeite in Büros, wo sehr viele Leute sind, die da so seit 10, 15, 20, 30 Jahren arbeiten auch. Ich habe früher in dem Nachfolger von der ehemaligen das ist ja kein VEB, sondern Planungsgesellschaften hießen anders. Das heißt, ich habe mit sehr vielen Leuten inzwischen zu tun, die halt auch wirklich eine Ostbiografie haben und für die das natürlich auch wirklich eine Bedeutung hat. Für die war die Wende nicht nur ein Bild, sondern für die war die Wende ein einschneidendes Erlebnis, weil es hat ihr ganzes Leben umgeworfen, das hat ihre ganze Biografie verändert. Für die einen zum Guten, für die anderen zum Schlechten. viele hatten ja danach ein Problem, was Arbeit angeht. Irgendwie hatten vorher in Anführungszeichen gute Jobs. Also sie hatten einen Job und waren irgendwie abgesichert. Und dann kam die Nachwendezeit und dann ging es noch ein bisschen. Und dann ging es irgendwie mit der Bauwirtschaft in Berlin bergab. Und es hat ganz viele Leute massiv betroffen und auch an anderen Stellen. Und auch so, man merkt ja auch oft, wenn man in einem Büro sitzt, wo man die eine Hälfte zugezogene hat und die andere, die dann halt irgendwie seit ihr ganzes Leben in Berlin oder im Umland leben oder also im Ostunland, merkt man ja schon, dass es echt sehr unterschiedliche Wahrnehmungen von vielen gibt und dass man auch an vielen Stellen echt einfach was ganz anderes erlebt hat. Und vor allem jetzt mit diesem Krokodil im Nacken, was ich jetzt, glaube ich, auf jeden Fall auch zu Ende hören werde, was ich zum Beispiel machen werde, ich werde mir diesen Knast mal angucken. Also ich werde mir Hohenschönhausen mal anschauen, weil das ist was, womit ich mich bis jetzt noch nie tiefgehender beschäftigt habe. Also mit der DDR, mit den Knästen, mit allem, was so an Verfolgung, aber auch an Positivem hinten dranhängen. Also ich meine, es gibt ja auch, ich habe auch ein paar Kumpels, die sagen, hey, im Osten war alles besser und das, was da passiert ist, war alles Kacke. So, wir wollten ja gar nicht zu euch. Wir wollten nie Teil der BRD werden und wir sind übers Ohr gehauen worden und jetzt ist alles irgendwie doof und scheiße. Und können wir nicht bitte wieder was zurückhaben? Ich möchte dazu mir aktuell noch keine Meinung bilden. Ich glaube, es sind viele Dinge schiefgelaufen in der Nachwendezeit und es gibt, glaube ich, auch viele Gründe, warum nicht sehr viele, es wäre jetzt irgendwie vermessen, das zu sagen, warum eine ganze Menge Menschen im Osten glauben, man hätte sie nicht mitgenommen. Und die ja auch mit ihrer Wut und ihrer Hilflosigkeit ganz schön alleine sind. Und ich glaube, ich werde mich mit diesem Zeitraum und auch mit den Dingen, die da passiert sind und so, glaube ich, werde ich mich einfach jetzt auch mal mehr beschäftigen, weil ich es total spannend finde. Und weil ich ja da quasi die Zeitgeschichte auch jeden Tag vor Augen habe. Also wie gesagt, ich habe meine Kollegen, viele kommen von denen aus dem Osten und die haben das alles mitgekriegt. Für die war das halt einfach bedeutsam und die kennen beide Systeme. Und auch wenn man so in Brandenburg unterwegs ist, kriegt man ja ganz viel, also steht man ja in der lebendigen Ostgeschichte, also so diese ganzen Lost Places irgendwie, seien es alte Fabriken, seien es alte Bunker und sowas, das finde ich sowieso total spannend und ich glaube, in der Kombination werde ich mich jetzt auch nochmal mit Cordon beschäftigen, also der hat ja noch mehrere Bücher irgendwie über die Ostzeiten, über die DDR und das System geschrieben und sowas und ich glaube, ich werde mir die jetzt wirklich auch einfach alle mal durchlesen, weil in dem Bereich bin ich einfach nicht belesen. Da habe ich sehr, sehr wenig Ahnung von. Also außer so das, was halt so, was man so als interessierter Mensch sowieso mitkriegt. Aber viel Halbwissen und wenig Konkretes.
Aber das heißt zumindest, die Kinder- und Jugendbücher von Klaus Gordon sind auch ein Anstoß, um sich damit der Geschichte auseinanderzusetzen, was ja eigentlich sehr schön ist. Ich würde an dem Punkt langsam einen Punkt setzen.
Ja, ich habe auch kaum gequatscht.
Ja, wir sind eine Familie, die überhaupt nicht gerne redet, wie man merkt.
Nein, noch nie viel und auch selten unstrukturiert.
Genau, die Links setzen wir euch alle in die Shownotes. Dann muss ich mir überlegen, welches Buch von Klaus Cordon ich lesen will. Zwangsweise, weil wir gerade, ne, ist gerade Weihnachtszeit, Schwester ist gerade zu Besuch. Das heißt, wir hören das Krokodil im Nacken gerade beide zusammen. Das ist für mich auch was Neues. Sehr cool. Das heißt, es ist schon die Entscheidung gefallen, welches Buch ich lese von Klaus Gordon. Das Hörbuch ist auch sehr schön gesprochen, finde ich. Und dann werdet ihr auf jeden Fall noch mehr Podcasts mit meiner Schwester abkriegen, weil wir halt doch viel Gemeinsamkeiten haben, was die Kinderbücher betrifft oder die Jugendbücher betrifft. Und es ist ja nicht immer so einfach, es GesprächspartnerInnen zu finden. Und zum Abschluss, du hast aus den Roten Soldaten hast du vorgelesen. Willst du nicht noch was aus dem 1848 als Abschluss vorlesen?
Gucken, dann eigentlich wollte ich es andersrum machen, dass ich den Anfang von 1848 vorlese. Was ich jetzt aber noch gefunden habe, ist eine Stelle, die sehr plastisch ist die sehr gut beschreibt, was dem Frieda passiert. Dann lesen wir mal das vor. Auch, also das ist ein schöner Dialog und der ist sehr, also der ist echt, das ist auf einer der Stärke auf jeden Fall von den, was Cordon schreibt, ist, seine Dialoge sind wirklich stark. Und jetzt kommen wir leider dann aber auch an eine deprimierende Stelle. Also es geht in dem Fall um den Frieda, der ja eigentlich für Mutters nur Kartoffeln holen wollte und am Ende landet er im Knast. So. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo der Frieda irgendwie mit einer fetten Beule am Kopf wach wird und sich fragt, oh, wer bin ich und sonst irgendwas. Und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, an dem er seine Verhandlung hat. Und der Frieder sieht sich ja eigentlich bis jetzt nicht als, der ist weder politisch noch sonst irgendwas, sondern er ist halt Zimmermannsgeselle und er ist da in irgendwas reingeraten. Also er sieht sich noch überhaupt nicht als politischer Aktivist, geschweige denn als Aufwiegler. So. Und der Frieder ist jetzt bei seiner Vernehmung oder bei seiner Urteilssprechung. Fangen wir mal an. Nach dem Medizinstudenten werden die vier Frauen vernommen. Als Sechster wird Frieder in das Zimmer mit dem Schreibpulten befohlen. Er stellt sich so vor die Holzbarriere auf, wie er es von dem Studenten und den vier Frauen gesehen hat, und grüßt höflich. Doch natürlich wird sein Gruß nicht erwidert. Dies ist kein guter Morgen für ihn und es soll auch keiner werden, besagen die Blicke der drei Beamten, die ihn erst einmal vom Kopf bis Fuß mustern, bevor der Kriminalrat ihn mürrisch nach seinem Namen fragt. Friedrich Wilhelm Jacobi. Jacobi mit Y? Die Augenbrauen gehen in die Höhe. Mit I. Schon mal hier gewesen? Nein. Wieder mustert ihn der Kriminalrat lange. Bleiben Sie hübsch bei der Wahrheit, wenn Sie schon mal hier waren und wir legen extra ein neues Registerablatt an und stellen später fest, dass Sie doch schon mal Gast unseres Hauses waren, werden Sie zusätzlich bestraft. Aber ich war noch nicht hier. Antworten Sie nur, wenn Sie gefragt werden und fassen Sie sich kurz. Der Kriminalrat beginnt von neuem seine Wanderung, während der aus der Nähe noch unscheinbarer wirkende Sekretär den Fiederkiel neu spitzt und danach feinsäuberlich den Namen ins Registerblatt einträgt. Erst als er den Kopf wieder hebt, geht es weiter. Friedrich Wilhelm heißen Sie. Ein frommer Name. Und dann solche Untaten. Untaten? Aber ich bin doch nur... Hab ich Sie was gefragt? Mit vor Zorn gerötetem Gesicht ist der Kriminalrat stehen geblieben. Ich dachte, Sie sollen nicht denken. Jetzt steht der Mann mit den dicken Tränensicken so dicht vor Frieda, dass ihre Gesichter sich fast berühren. Nur die Barriere trennt sie noch. Was sollen Sie nicht? Denken, antwortet Frieda verblüfft. Richtig. Wieder wird die Wanderung fortgesetzt. Nicht denken und nicht irgendein Zeug quasseln. Nur Fragen beantworten. Also weiter. Geburtsdatum? 3. Februar 1830. Geburtsort? Berlin. Religion? Evangelisch-Lutherisch. Familienstand? Ledig. Eine dumme Frage. Er ist ja erst 17. Wie soll er da verheiratet sein? Aber der Kriminalrat stellt wohl nur die üblichen Fragen und der Sekretär trägt alle seine Antworten mit gleichmütigem Gesicht in die entsprechenden Rubrik ein. Wohnort, Berlin, Straße, Rosenstraße 7, Beruf, Zimmermann, Geselle oder Handlanger, Geselle, Name des Vaters. Frieder rasselt auch die Lebensdaten seines Vaters herunter und danach die der Mutter. Als er damit fertig ist, bleibt der Kriminalrat erneut vor ihm stehen. So, so. Sie haben einen Beruf erlernt und stehen in Lohn und Brot. Trotzdem stoßen Sie Ihre ehrenwerte Mutter mit Ihrem Verhalten in Schimpf und Schande und beschmutzen gar noch das Andenken Ihres rechtschaffenen Vaters. Aber ich habe... Fällt mir der Kerl doch schon wieder ins Wort. Fassungslos vor Empörung blickt der Kriminalrat seinen Referendar an, den kleinen Mann mit der Höckernase, der sich bisher nur wenige Notizen gemacht hat. Eilfertig erhebt sich der in seinem Reitesel und erklärt Frieda mit drohend erhobener Fistelstimme ein weiteres Mal, dass er nun zu reden habe, wenn er gefragt werde. Proteste oder irgendwelche anderen Einlassungen seien bei der Einvernahme nicht erlaubt. Er werde später noch Gelegenheit haben, sich zu äußern. Höchstwahrscheinlich viel ausführlicher, als ihm lieb sein dürfe. Während die Frauen vernommen wurden, hatte der Medizinstudent Frieda erklärt, ein Referendar sei so eine Art Lehrling, der mal Kriminalrat werden wolle, aber es meistens nur bis zum Assessor bringe. Trotzdem solle er vor dem besonders auf der Hut sein. Die meisten Referendare kitzele der Ehrgeiz. Aber versucht Frieda dann noch vorsichtig etwas zu sagen, wird aber vom Donnerton des Kriminalrats sofort unterbrochen. Ruhe verdammt nochmal. Hat man Ihnen denn nie jemand Zucht und Ordnung beigebracht? Ich glaube, es reicht, oder? Also, das ist auf jeden Fall so ein, das hinterlässt einen sehr starken Eindruck. Ich hätte jetzt eigentlich gerne noch einen schöneren Dialog gelesen, weil oft, was jetzt dazu kurz kommt, ist so dieses Berlinern, was er echt gut kann. Also diese kurzen, knackigen irgendwie Leute, die einfach schlagfertig sind. Leute, die irgendwie geht es ihnen scheiße, aber sie können das super irgendwie in Dialoge verpacken. Also so diese, wie heißt es denn, wenn man nichts zu verlieren hat, aber noch Witze machen kann. So
Geigenhumor,
genau. Und Geigenhumor haben sie eine ganze Menge in seinen Büchern. Und das können sie sehr gut. Und das sind trotzdem oft lebenslustige Menschen irgendwie, die kämpfen und sowas. Das geht jetzt hier ein bisschen unter, aber ich finde, da dieser Richter, und dieses Kapitel endet damit, dass Frieda dann 8 Monate in der Hausvogtei sitzt, als Aufrührer.
Okay.
Ja.
Dann war es das jetzt mit der jetzigen Folge über Klaus Quadern. Dann danke fürs Bücherlesen, fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Und die Folge ist damit zu Ende.
Tschüss.